Ja, ich habe gedacht, ich bringe einen Stuhl mit, weil sonst renne ich immer auf der Bühne rum. So bleibe ich ein bisschen geerdet, das ist gar nicht schlecht. Ich habe in unserer Gemeinde in Rapperswil-Kirche im Prisma habe ich die Verantwortung für das O2. Ich habe heute Morgen gelernt, das ist eine Fresh Expression bei uns. Also das ist die junge Erwachsenenarbeit, die eigentlich in gewisser Weise wie eine Kirche in der Kirche funktioniert. Aber heute wollen wir die Kirche als Prisma, im Prisma als Gesamtes anschauen. Vielleicht zuerst ein paar Rahmeninfos, einfach, dass ihr wisst, mit was ihr es zu tun habt. Es ist, wie du schon gesagt hast, es ist eine FEG, eine freie evangelische Gemeinde. Wir kommen aus Rapperswil. Rapperswil ist einiges katholischer, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Also sobald man ein bisschen tiefer abtaucht, das ist durchaus ein ziemlich katholisches Umfeld, circa 30.000 Einwohner. Unsere Gemeinde hat vielleicht etwa 700 bis 800 Gottesdienstbesucher am Wochenende. Das ist von den Kids bis zu den Senioren. Und wir erleben seit einigen Jahren einfach ein stetiges Wachstum von Menschen, die Jesus finden, oder besser gesagt Jesus, der Menschen findet. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich der Grund, wieso wir hier eingeladen sind. Gerade in den letzten paar Wochen war es begeisternd, einfach zu erleben, um Ostern haben vielleicht waren es etwa 30 Personen, die sich entschieden haben, doch sie wollen sich auf diesen Jesus einlassen. Eine kleine Geschichte zu Beginn. Manchmal brauchen diese Geschichten ja ein Gesicht. Da ist der Thomas. Der hatte vor 9 Jahren hatte er einen Unfall, wurde angefahren, lag dann 3 Wochen im Koma und erwachte als anderer Mensch, als andere Person, von seinem Körper, von verschiedensten Dingen, die nicht mehr so funktionierten, wie es funktionieren sollte, hat dann Gott verflucht und hat gemeint, mit dir will ich sowieso nichts zu tun haben, falls es dich gibt. Hat 8 Jahre lang hat er sich hartnäckig geweigert, irgendetwas zu tun. Und irgendwo an einem Tiefpunkt hat er sich dann doch mal eingelassen, kam vor, glaube ich, 3 Wochen oder so zum ersten Mal in einen Gottesdienst bei uns abends ins O2 und in der Woche drauf wieder und hat einfach an diesem Abend hat Jesus ihn reingezogen, voll hineingezogen. Einfach den Boden unter den Füßen weggezogen und er hat gemerkt, ich will mit Jesus leben. Vielleicht nicht einmal nur einfach, ich brauche Jesus, sondern die Begeisterung an diesem Jesus, der so viel besser ist, als er eigentlich gedacht hat, hat ihn vollständig eingenommen. Und das ist so ein Beispiel, bei dem ist nicht alles okay jetzt. Er hat an vielen Punkten noch zu kämpfen. Und trotzdem hat mich total fasziniert, eine Woche später wollte sich schon wieder bekehren, hat dann gefunden, jetzt komm, ich brauche noch was. Und was er damit ausdrücken wollte, war, er hat schon eine Woche später gemerkt, ich will und ich muss und ich möchte dieser Person, die mich damals über den Haufen gefahren hat, vergeben. Und das hat mich so gefreut zu merken, wow, was in so einer Person alles abgeht, was Jesus alles tut. Eine von diesen Geschichten, es sind nicht Zahlen, hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Unser Motto, und deshalb habe ich dieses Geschenk mitgebracht, unser Motto ist sehr, sehr simpel. Beschenkt, um zu beschenken. Ich find's genial, weil es einfach so einfach ist und es prägt wirklich unseren Alltag. Wahrscheinlich hat jetzt der eine oder andere so ein richtiges Gewunder. Was steckt denn da drin? Das ist ja immer, was kriege ich? Was ist in einem solchen Geschenk? Und ich hatte eigentlich auch den Auftrag, über das Was zu reden heute. Ich werde mich standhaft ein Stück weit weigern. Denn wenn ich über das Was reden würde, gerade bei uns in der Kirche im Prisma, so ist es eigentlich gar nicht sonderlich spannend. Wir sind furchtbar normal. Und vielleicht ist das auch gerade spannend. Unsere Geschichte ist, wir sind vor einigen Jahren, waren es vielleicht 60 Nasen noch, eine Situation von einem Gemeindeturnaround, wo einfach ein stetiges, simples Wachstum, neue Energie reingekommen ist. Aber was wir machen, ist überhaupt nicht spektakulär. Es geht vielmehr darum, um Schenken und das Beschenktwerden, um das Wie und warum machen wir das. Und das Wie und das Warum werde ich einfach mit ein paar Praxisbeispielen spicken, damit es Fleisch an den Knochen gibt. Und wenn ich davon rede, dass es nicht am was liegt, so meine ich das wirklich. Ich glaube, viele, viele anderen machen genau dasselbe wie wir und erleben trotzdem vielleicht nicht dasselbe. Und ich glaube, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, woran mag das liegen. Ich habe keine Antwort darauf, aber ein kleiner Versuch. Ich glaube, es gibt zwei Geheimnisse bei uns. Das hatte ich schon wahrgenommen, als ich vor 6 Jahren zum Team gestoßen bin. Und in diesen 6 Jahren hat sich das bestätigt. Das erste Geheimnis ist absolut spektakulär. Es ist Jesus. Und wenn jetzt dein Energielevel und dein Aufmerksamkeitslevel ziemlich gesunken ist, so tut mir das echt leid, denn das ist das Begeisterndste, das wir überhaupt haben. Es ist das Evangelium. Und wir sind vielleicht der Überzeugung, dass wir alle vom Evangelium her reden und dass es ums Evangelium geht. Und trotzdem merke ich immer wieder, geht es um alles Mögliche, aber nicht um diese wirklich gute, gute Botschaft. Es geht nicht um die Gnade. Und ich habe erlebt, dass die Gnade, die gute Botschaft, die Nachricht, dass es besser ist, als ich denke, dass er besser ist, als ich denke, dass das alles Entscheidende ist und das ist die Grundlage. Nach unserem Motto ist das der Teil, wir sind beschenkt. Das ist das Evangelium, das ist das Erste. Wenn wir vom Gebot reden, von der Liebe, dann heißt das, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und für mich ist das eins der ganz, ganz großen Geheimnisse von unserer Arbeit, was mich praktisch tagtäglich begeistert. Die Gnade, die Freude an der Erlösung, die Freude daran, was wir haben. Was heißt das in der Praxis? In der Praxis heißt das für uns, dass wir christozentrisch predigen. Ich habe mich immer gefragt, als ich das mal gehört habe, noch in der Ausbildung, was heißt das? Heißt das, ich erkläre einfach jeden Sonntag das Evangelium, wieso Jesus für meine Sünden gestorben ist und nimm doch das Geschenk an. Nein, es ist viel mehr. Christozentrisch predigen heißt, alles ist auf ihn hin, zu ihm hin, von ihm. Egal welches Thema, das ich wähle, der Dreh- und Angelpunkt ist immer bei Jesus und dem, was er getan hat. Das komplett Neue, was durch ihn geworden ist. Es ist eine völlig neue Zeit, in der wir leben. Es ist wirklich die gute Nachricht vom Es ist vollbracht. Und das ist es, was wir den Leuten Sonntag für Sonntag predigen. Das ist das, was wir verkündigen wollen. Dass die Leute merken, das bist du in Jesus. Das hat er getan. So ist es, weil Jesus es vollbracht hat. Und das ist für mich eins der größten Geheimnisse überhaupt. Und an diesem Punkt bin ich absolute Überzeugung, dass Theologie absolut entscheidend ist. Ich glaube, da können wir Paulus fragen, der war derselben Meinung. Er hat die ganze Zeit über das geredet. In dieser Verkündigung werden Menschen geprägt. Und wenn wir heute von Kirche reden, Kirche ist Menschen. Wie wird das geprägt? Ein paar kleine Beispiele. Eins liegt auf der Hand, es prägt das Gottesbild, die eigene Identität. In den letzten Monaten, gerade bei uns in der jungen Erwachsenenarbeit, seit einigen Monaten ist die Verkündigung einfach auf diesem Schwerpunkt der Freude daran, was wir eigentlich haben und sind. Und es fasziniert mich, wie bei Leuten Kronleuchter aufgehen und plötzlich Dinge in Gang kommen, die vorher niemals in Gang gekommen sind, einfach weil sie, es ist besser, als ich je gedacht habe. Kann es denn wirklich sein, dass Gott so gut ist? Und nicht eine Botschaft von, das müssten wir noch und da sollte man jetzt endlich, sondern die Freude an dem, was wir haben. Es prägt eine Kultur, eine Gemeindekultur, wie man miteinander umgeht. Und ein Beispiel wurde für mich so zum Symbol von dem. Vor schon längerer Zeit her hatten wir mal ein Weekend zum Thema evangelistischer Wert. Und vor kurzer Zeit, kurz zuvor, kam ein Mann zum Glauben, der total aus der Szene, aus Zürich kam, ein älterer Mann, das Leben ziemlich kaputt, war mit einer Prostituierten verheiratet und auch ihn hat Jesus einfach reingezogen. Und trotzdem hatte er sein Leben noch nicht wirklich im Griff. Und er hatte sich für dieses Weekend angemeldet und wir waren da irgendwo in der Pampa draußen und es hat schon alles angefangen und er war einfach nicht da. Und irgendwann nachts um 10 kam er dann an, stockbesoffen, aber er kam dorthin. Und das war so für mich ein Symbol von dem, so soll es sein. Das ist ein Ausdruck von einer Kultur der Gnade. Wenn jemand in dem Moment, wo er absolut versagt, obwohl er es nicht will, dorthin kommt, wo er weiß, da finde ich Annahme. Und viel zu oft suchen die Leute nicht unbedingt gerade die christliche Gemeinschaft auf. Das hat mich fasziniert, eine Kultur der Gnade. Und es prägt die Ausrichtung auf den Auftrag. Wenn die Leute merken, die Botschaft, die wir haben, ist nicht nur eine Botschaft, sondern es ist ein Lebensstil, der wirklich gut ist, dann hat das Auswirkungen. Und da sind wir beim Zweiten. Zuerst ist es, wir sind beschenkt, um zu beschenken. Der Auftrag kommt sofort mitten dazu. Und das ist das zweite Geheimnis. Der Auftrag durchdringt alles. Und nach all den Jahren, wo ich jetzt da bin, muss ich sagen, es stimmt, wir können noch besser werden. Und trotzdem ist es da, der Auftrag durchdringt alles. Wir haben in unserem Leitbild verschiedene Werte. Einer sticht hervor und fällt einem ins Auge. Der heißt, der evangelistische Auftrag hat höchste Priorität. Das ist eine Wertung. Das heißt, nicht alles ist gleich wichtig bei uns. Der evangelistische Auftrag hat höchste Priorität. Punkt, Schluss, aus. Darüber diskutieren wir nicht. Wir stellen keine Leute an, die wir irgendwo noch darüber diskutieren sollten, ob jetzt das so ist oder nicht. Das sind wir einfach als Gemeinde. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche Aktionen reißen oder Evangelisation veranstalten oder sonst etwas. Es geht um einen evangelistischen Wert. Ein evangelistischer Wert, der in der gesamten Gemeinde erhöht wird, dass die Leute sagen, ich lebe, um dieses Geschenk weiterzugeben. Ich lebe, um diese Liebe weiterzugeben. Weil er mich zuerst geliebt hat, liebe ich. Und das tue ich. Und das tue ich absolut bewusst und aktiv. Das steht nicht bloß im Leitbild. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, es stehen so viele Dinge in Leitbildern und auf Papieren, sondern wir messen unsere Praxis permanent an diesem Wert aus. Permanent fragen wir uns, leben wir das noch? Weil ich glaube, es ist einer dieser Werte im Gemeindebau, der am allerschnellsten irgendwo von der Bildfläche verschwindet. Es geht so einfach. Was heißt das in der Praxis? Aus diesem Grund, weil der evangelistische Auftrag höchste Priorität hat, haben wir Gottesdienste, wo permanent dafür geeignet sind, dass Menschen dazukommen können. Für Suchende, so richtig seeker-sensitive, schrecklich dieses Wort hier zu nennen, oder? Aber genau das ist es. Wir wollen sensibel drauf sein, wer auch immer kommt, dass er versteht, was wir reden. Und wir haben von nichts anderem heute gesprochen. Das geht zur Sprache. Welche Worte benutze ich? Wenn ich irgendein Wort wie Gnade benutze, dann erkläre ich es. Und wenn es unsere Leute nervt, dass ich es zum 100. Mal erkläre, dann denke ich recht so. Du sollst merken, es ist nicht nur für dich. Wenn jemand irgendwie die Moderation macht oder so, dann werten wir aus, wie war das jetzt? Hat sich jemand angesprochen gefühlt, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und mit Jesus nichts am Hut hat? War das etwas, was hilfreich war? Wenn du sagst, wer ist alles da und will Jesus erleben? Okay, ja, nein. Dann werten wir das aus und sagen, nein. Wir wollen wertschätzend diesen Menschen sein. Diesen Menschen gegenüber und ihnen zeigen, wir finden es toll, dass du da bist und du bist uns wichtig. Aus diesem Grund, weil es höchste Priorität hat, fahren wir zum Beispiel eine Parallelstruktur. Eine Struktur, vielleicht in einer anderen Sprache könnte man sagen, von verschiedenen Fresh Expressions. Das heißt eben junge Erwachsene sehr selbstständig, die ganze Jugendarbeit sehr selbstständig. Wir erwarten nicht, dass die im Morgengottesdienst hocken oder sonst was. Ich bin praktisch nie im Sonntagmorgen-Gottesdienst, weiß gar nicht, wer da ist. Wir sind sehr, sehr aufgesplittet in diesem Bereich, eben aus diesem Grund. Das ist der Grund, wieso wir eine Übertragung machen ins Kino. Das ein Grund ist auch, dass wir keinen Platz mehr haben. Aber dass wir es ins Kino machen, eine Live-Übertragung und dort eine neue Gottesdienstszene sich entwickelt. Das heißt, wir haben keine Berührungsängste, dass irgendwelche Plakate da rumhängen und die böse, böse Welt da ist. Nein, sondern sehr bewusst, weil der evangelistische Auftrag hat höchste Priorität. Ich glaube, das sind die zwei Geheimnisse. Sie sind so simpel und trotzdem merke ich, bei uns steht und fällt alles damit. Beschenkt, um zu beschenken. Und vielleicht, um noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen zu geben. Ein paar wenige Sachen sind mir noch in den Sinn gekommen. Geheimnisse hinter den Geheimnissen. Mir kommt es so vor, wie wenn das Verpackungsmaterial ist, vielleicht der Bändel, der das ganze Paket hier zusammenhält. Das eine ist, was mich fasziniert und mit den Jahren gemerkt habe, es ist wichtiger, als ich gedacht habe, ist, wir haben ein ergänzendes, absolut wertschätzendes Team. Das hat auch mit Beschenktsein zu tun. Wir wissen jeder für sich, wir sind unheimlich beschenkt und wir nehmen es auch im anderen wahr, auch er ist beschenkt mit der speziellen Gabe und Aufgabe, die er oder sie hat. Wir vermeiden aufs Blut, dass irgendwie Konkurrenz entsteht. Wenn Reto Pelli da ist, der jetzt nun halt einfach mal eine evangelistische Begabung hat, dann freue ich mich dran, dann versuche ich ihn so einzusetzen, auch bei uns, dass das Frucht daraus entsteht. Das ist das Entscheidende. Wir stehen zueinander und wir setzen uns gegenseitig frei. In der Praxis sind das ganz, ganz praktische Fragen. Wie sucht man Personal, dass das richtige Personal kommt? Wie generiert man Finanzen, dass es überhaupt möglich ist, im Team zu arbeiten? Einfach so als Nebenbemerkung. Ein zweites Geheimnis hinter den Geheimnissen. Fokussiert und prozessorientiert. Was wir tun, ist absolut nichts Neues. Nicht im Geringsten. Aber wonach wir uns ausstrecken, ist Wirksamkeit. Was entfaltet wirklich ihre Wirkung, seine Wirkung? Was hat einen echten Impact? Wir wechseln nicht ständig die Strategie. Wir hüpfen nicht auf jede Modeerscheinung oder vielleicht auch nicht Modeerscheinung, wenn man in die Kirchengeschichte reinschaut, auf, sondern wir machen dasselbe immer wieder und immer wieder neu. Wir passen es an, aber wir müssen nicht permanent den ganzen Laden umstellen. Ein Beispiel dafür aus der Praxis: Alpha-Kurs. Wir führen seit 13 Jahren einen Alpha-Kurs durch. Wir haben keine Ahnung, wieso wir das überhaupt noch machen. Wir haben keine Ahnung, wieso Gott das scheinbar immer noch segnet. Es ist ein super Tool, aber seit 13 Jahren machen wir das und seit 13 Jahren wächst es ständig. Der letzte Alpha-Kurs hatte über 100 Leute. Und das ist mitunter ein Tool, das Gott sehr, sehr stark gebraucht. Ein Großteil dieser Leute kommt jedes Jahr zum Glauben. Wieso das so ist? Jetzt könnte man sagen, ja super, Alpha-Kurs funktioniert immer. Nein, es kommt wieder zurück zu den Werten. Der evangelistische Wert hat höchste Priorität. Die Gemeinde funktioniert so. Prozessorientiert. Der Alpha startet schon jetzt, obwohl er erst im September starten wird. Aber schon jetzt beginnt es. Leute, schaut, bis dahin, wir haben all diese Zeit, was könnten wir tun, damit es wirklich einen Impact hat, einen Schwerpunkt hat in den ganzen Flow von unserem Jahr. Ist Alpha-Kurs spektakulär? Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es hat so ein Ding, jemand hat mal das Bild gebraucht wie ein riesiges Schwungrad und du beginnst und es ist vielleicht harzig und du versuchst es anzustoßen und langsam nimmt es Fahrt auf. Und du gehst immer wieder ran und ran an derselben Stelle und irgendwann hast du Momentum und es schwingt und es ist fast nicht mehr zu stoppen. Ich glaube, wir haben das Momentum noch lange nicht erreicht, aber ich erkenne, dass Gott es benutzt. Und als letztes, ich glaube, es ist die Hoffnung. Man kann in einer Gemeinde Hoffnung verbreiten oder auch nicht. Man kann über den harten Boden reden oder darüber reden, was Gott tut. Und ich glaube, es ist wichtig, eine Kultur des Glaubens zu schaffen. Wir reden davon, wenn Gott etwas tut. Zeugnisse sind nicht einfach ein nice to have, Erlebnisberichte, sondern sie zeigen etwas davon. Gott ist am Werk und jemand anders, der nebendran steht, sieht, wow, Gott hat den benutzt, dann kann er auch mich benutzen. Und so gibt es eine Dynamik, wo die Leute merken, wow, Gott tut etwas, es ist möglich. Er handelt noch heute und er handelt noch genau gleich wie damals. Er heilt noch heute, er stellt Menschen wieder her, er zieht Menschen in seine Beziehung, er verändert Leben. Und das ist es. Wenn Leute Heilung erleben, vielleicht körperliche Heilung, dann reden wir davon. Und Menschen merken, wow, was er dem getan hat, das könnte er auch mir tun. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann reden wir davon. Eine Kultur des Glaubens und der Hoffnung. In der Praxis kann das mit etwas, also ich weiß nicht, ob es viele Gemeinden gibt, die das noch haben. Wir haben einen Gebetsabend. Unglaublich. Und es klappt sogar. Aber was ist die Kultur da? Nicht, Herr, bitte, mach endlich, dass der Boden weich wird, mach etwas. Nein. So wie wenn Gott nicht etwas tun wollen würde. Gott will. Er will etwas bewegen. Er hat sämtliche Voraussetzungen geschafft und wir klinken uns schlicht und einfach in seine Mission ein, in das, was er schon längst am Tun ist. Und so wollen wir beten, zuversichtlich, hoffnungsvoll, motiviert, denn Gott ist gut und er tut Gutes und er tut es auch noch heute durch stinknormale Leute und zum Teil auch stinknormale Methoden, die man immer wieder mal kulturell aufpeppt und anpasst. Das ist so eine kleine Zusammenfassung davon. Und wenn schon so viele Leute Werbeblogs gemacht haben, dann noch kurz, wenn ihr mehr zu diesem evangelistischen Gemeindebau mal euch reinziehen wollt, am 1. Juni gibt es das Lied 13, das findet bei uns statt, wo einfach verschiedenste Gemeinden, auch in der Schweiz, die in einer ähnlichen Art und Weise arbeiten, Praxisbeispiele, Referate bringen. Wen es interessiert, Lied 13 am 1. Juni. Besten Dank.